Habt ihr das auch so erlebt? Viele meiner besten und coolsten Stunden habe ich in Cafés, Restaurants oder Clubs verbracht. Als Gastgeber oder als Gast habe ich unvergleichliche Abende mit interessanten, lieben und auch nicht so lieben Menschen diniert, gesoffen, geweint und gelacht. Was macht die Gastro so zum Lifestyle? In meinem Podcast Eat, Drink, Men, Women blicke ich vor und hinter die Kulissen mit Gastronomen, Köchen, Gästen und anderen Profis, die die Welt der Gastro leben und lieben. Wir reden zum Beispiel über locker leicht serviert, schwer erarbeitet, vom bewährten bis zum neuen Trend. Was war dein schönstes, schlechtestes Gastro-Erlebnis? Vom Kiez bis zu den Sternen, zubereitet und serviert von Detlef Bernhard. In diesem Sinne, es ist angerichtet. Herzlich willkommen zu Vino Veritas. Heute checken wir mal, wie weit die Wahrheit wirklich im Wein liegt. Dazu habe ich mir heute zwei Gäste eingeladen, die sich eigentlich so ein bisschen gegenüberstehen. Nämlich einmal den Sommelier im Restaurant und einmal den Weinlieferanten. Beides herausragende Persönlichkeiten, jeder auf sein Gebiet. Als erstes haben wir Benjamin Weinberg, den ich jetzt mal Ben nenne. Hallo Ben. Hallo. Wir hatten uns schon mal kennengelernt bei mir auf der Terrasse. Das ist aber jetzt schon 2 Jahre her. Da hatten wir mal eine schöne Weinverkostung gehabt. Benjamin ist Sommelier, ausschließlich Sommelier oder auch Restaurantleiter?
Restaurantleiter in Anführungsstrichchen, das teile ich mir mit meinem Kollegen, der die Serviceleitung macht. Ich bin zuständig für die Weine und für die Gästebetreuung und mein Kollege, der die Serviceleitung macht, eben für die Serviceleitung.
Aber du bist ja jetzt schon seit 4 Jahren.
Ne? Ich bin jetzt seit 5 Jahren jetzt, also mit Corona natürlich abgezogen, wären es 4. Und genau.
Also Ben ist Sommelier im Grace. Das macht er mit viel Leidenschaft und das Grace hat wirklich viele Prominente, ist von ziemlich schnell aufgestiegen, ist kein Sterne-Restaurant, aber es ist ein Restaurant, von dem man sagen kann, gesehen und gesehen werden. Ja, hier trifft man mit einer hervorragenden Küche, mit hervorragenden Weinen. Wie bringt man die Weine an den Mann oder an die Frau? Darüber wollen wir uns heute hier ein bisschen unterhalten. Wie sind die Preisgestaltung? Wie arbeitet man damit? Ben ist ein gelernter Sommelier, hat eine Sommelier-Ausbildung und ist wirklich mit viel Leidenschaft und Enthusiasmus im Gräs, um die Weinkarte regelmäßig abzudaten und auch die neuesten Trends mit aufzunehmen. Mein zweiter Gast ist Boris Hoffmann. Von Boris Hoffmann muss man sagen, mein Intro habe ich schon gesagt, vom Dinieren bis zum Saufen. Ja. Und mit Boris habe ich wirklich einige Flaschen geleert. Ja. Und wir haben fantastische Abende gehabt. Und ich muss sagen, Boris schätze ich wirklich, und das werde ich in jedem Podcast immer wieder betonen, weil er mit so unglaublicher Leidenschaft seinen Beruf lebt. Das muss man wirklich sagen. Er ist ich glaube, wenn er nicht beruflich unterwegs ist und Weinverkostung macht, dann macht das wahrscheinlich privat. Und ich habe Boris erlebt, wenn er Wein trinkt, dann kriegt er manchmal eine Gänsehaut. Und ich kann mich an Weinverkosten, die in Italien leben, der hat ja Weinverkosten, ihm sind die Tränen in die Augen geschossen. Ja, und deswegen ist er ein Autodidakt. Ich kann das mal an der Stelle sagen, Boris. Aber ein unglaublicher Kenner, der mit viel Leidenschaft unseren Gastronomen die Weine probiert näher zu bringen. Herzlich willkommen, Boris, in meinem Podcast.
Ja, freue mich sehr, hier zu sein.
Bevor wir jetzt ein bisschen einsteigen, irgendwie in die Tiefe des Weines und wie man Weinkarten macht, etc., Boris, was ist aktuell? Wir müssen es kurz mal ansprechen. Corona, wie sind die Gastronomen gerade drauf? Wie ist die Stimmung draußen?
Ja, sie ist natürlich sehr bedeckt, beziehungsweise ist momentan nicht viel am Machen. Es gibt sehr depressive Phasen, wo eben Leute jetzt damit eben rechnen, in naher Zukunft tatsächlich ihre Läden abschließen zu müssen, Insolvenz anzumelden. Umgekehrt gibt es eben auch viele Läden, die ja mit voller Sehnsucht und auch Energie jetzt auf die neue Saison sich freuen und voller Hoffnung sind, endlich wieder Gäste bewirten zu können. Und daran muss man sich im Grunde festhalten, dass das doch Mut macht, dass wir hoffentlich in naher Zukunft alle wieder Gäste in unseren Restaurants sein können, um wieder gemeinsam Spaß am Leben zu haben, zu genießen und überhaupt wieder ein Miteinander zu haben.
Wenn bei euch im Hotel, wird wahrscheinlich die ähnliche Lage sein, irgendwie geschlossen aktuell alles und für euch bringt es wahrscheinlich jetzt auch nicht so viel zu sagen, wir machen so einen Corona-Schnelltest, sondern wahrscheinlich heißt das Thema, das werden wir vielleicht nachher nochmal angehen, impfen, damit man wieder die Hütte voll kriegt, weil ansonsten wird es ja auch schwierig, die Kosten und irgendwie Gewinne einzufahren wahrscheinlich. Ne?
Ja, also bei uns im Hotel gerade, wo das Restaurant drin ist, im Hotel Zoo, das ist jetzt auch für Geschäftsleute aktuell. Restaurants sind ja noch immer noch alle zu in Deutschland. Und natürlich ist die Geduld schon also am Ende, aber die war schon im Dezember am Ende gewesen. Und die Lunte ist kurz, aber man probiert immer irgendwie positiv reinzuschauen, probiert, hofft, dass die Zahlen runtergehen und dass zumindest die Terrassen aufmachen jetzt zu Ostern, aber wobei ich persönlich daran denke, dass da noch nicht das Licht am Ende des Tunnels ist. Und ich denke auch, dass das erst kommen wird nach dem Sommer, wenn alle sich wirklich geimpft haben oder zumindest der größte Teil in Deutschland.
Ja, das sehe ich auch so. Also das sehe ich auch so. Ich denke schon, dass wenn wir dann irgendwie einmal durchgeimpft sind zu 90%, dass dann auch so ein bisschen alles abfällt und dass man dann sagen wir, kann jetzt ohne schlechten Gewissen, sondern mit gutem Gewissen wieder ins Restaurant gehen und auch jemand mal die Hand geben und sich mal umarmen, wahrscheinlich zur Begrüßung. Wir reden ja nicht von der Nahrungsaufnahme und Wein trinken, sondern wir reden ja vom gesellschaftlichen, geselligen Beisammensein und dazu gehört einfach auch eine gewisse körperliche Nähe, sage ich einfach mal, unabhängig von der geistigen Nähe. Okay, dann wollen wir mal direkt einsteigen. Und einsteigen würde ich ganz gerne mit Boris bei der Frage, inwieweit sind denn unsere Gastronomen, also A, ist es schwieriger in Berlin, Weine an den Gastronomen zu bringen, als zum Beispiel in Weinregionen, wo man ja mit dem Wein groß geworden ist, Punkt 1. Und Frage 2, gleich hinterher schon, Boris, sind unsere Berliner Gastronomen beratungsintensiv oder manchmal resistent? Also ich frage nochmal nach, weil auf den Speisekarten wird ja immer viel Wert gelegt. Manchmal gucke ich die Weinkarten und denke, oh, gutes Essen, aber mein Gott, irgendwie hier hätte man sich noch ein bisschen mehr Mühe geben können.
Klar, Berlin ist jetzt keine Weinregion. Insofern haben wir einerseits den Vorteil, dass viel Input von außen nach Berlin reingetragen wird, da wir ja doch eine extreme multikulturelle Szene hier in Berlin haben, was extrem viele Sachen eben nicht nur national von Weingütern, also Leuten, die aus dem Süden oder aus dem Westen oder Osten Deutschlands kommen, sondern international Weinleute, die Wissen und Anregungen haben, nach Berlin reinbringen. Insofern glaube ich nicht, dass es einfacher oder schwieriger ist, hier in Berlin Wein zu verkaufen, als, sage ich mal, im Süden wie München oder im Norden in Hamburg.
Ich meinte so, ob die Gäste denn einfach so mit der gleichen Selbstverständlichkeit hier Wein genießen oder mit der gleichen Priorität die Gastronome sich um die Qualität und die Auswahl der Weinkarte kümmern, wie zum Beispiel im Rheingau.
Nee, das glaube ich nicht. Also da haben wir in Berlin sicherlich noch einiges an Nachholbedarf, aber ich bin da frohen Mutes, dass eben das Thema Wein oder gerade in den letzten Jahren ja auch extrem an Stellenwert gewonnen hat. Und das Wein ein Thema ist nicht nur für alte Menschen, sondern auch vor allen Dingen jetzt für die Jugend. Und es ist ein Lifestyle-Produkt geworden, an dem jetzt mittlerweile kaum jemand mehr vorbeikommt. Deswegen hat Berlin Nachholbedarf. Aber das bringt uns halt auch extrem viel Chancen hier in Berlin, weil wir hier noch unglaublichen Nachholbedarf an guten Weinen durchaus haben und Weinwissen, was halt natürlich in Weinregionen grundsätzlich vorhanden ist, sei es familiär bedingt oder durch die Region, durch Feste, die dort unten stattfinden. Sowas haben wir natürlich in Berlin überhaupt gar nicht.
Das habe ich verstanden. Aber vielleicht die Frage an euch beide, weil ich meine, der Ben sitzt ja hier als ausgewiesener Sommelier, dass das Gräs eine ausgesuchte Weinkarte hat, das wissen wir schon. Aber geht's dir nicht auch so, Ben, wenn du manchmal weggehst in ein, Anführungsstrichen, normales Restaurant und du begeistert bist vom Essen, aber denkst, mein Gott, hier hätte man vielleicht doch auch gerade bei offenen Weinen, vielleicht mal ein bisschen bessere Auswahl treffen können, damit der Abend doch noch runder wird?
Also das ist natürlich gang und gäbe eigentlich. Die meisten Restaurants sind jetzt sowieso, finde ich, in Berlin qualitativ nicht so top. Also es gibt wirklich einige sehr gute Restaurants und dann gibt's dann wieder auch sehr viele nicht so gute. Und da spiegelt sich genau das Essen genauso auf die Weinkarte ab. Und außerdem auch schon, du eigentlich nie einen trinkbaren Wein hast, fand ich. Und das ist schon ziemlich traurig. Das heißt, du musst immer dir eine Flasche bestellen, wo du weißt ungefähr, okay, die schmeckt. Und deswegen trinke ich auch fast gar keinen offenen Wein mehr im Restaurant woanders. Es sei denn, ich gehe in ein gutes Restaurant natürlich. Ja. Aber dann hole ich mir dann meistens eine Flasche Wein. Aber was Boris auch schon gesagt hat, da ist auf jeden Fall Nachholbedarf. Allerdings in den großen Restaurants, sage ich mal, oder in internationalen Restaurants, hast du natürlich ein riesiges Spektrum an verschiedenen Ländern, was du zum Beispiel wieder in so einer Weinregion nicht kriegst. Also wenn du jetzt zum Beispiel im Rheingau oder in der Pfalz oder in Baden bist, dann trägst du eigentlich meistens nur die Weine aus der Region, aber du findest nichts jetzt, ja, was jetzt unbedingt aus USA kommt oder aus Argentinien.
Hat sich die Weinkarte denn von vor 10 Jahren zu heute trendmäßig verändert? Jetzt die Frage in die Runde, oder? Also ich frage deswegen, weil ich kann mich erinnern, vor 10, 15 Jahren hatten viele Restaurants eine Weinkarte, die war dann jetzt mal unabhängig von den Michelin-Sterne-Restaurants, aber die haben dann manchmal 100 Positionen gehabt oder 70. Und mir fällt auf, dass die Positionsgröße deutlich abgenommen hat in den meisten Restaurants, die auf eine gute Weinkarte Wert legen irgendwie. Habt ihr das auch so wahrgenommen?
So nehme ich das auch wahr. Und ich sehe auch durchaus einen Vorteil darin, dass weniger teilweise mehr ist auf den Weinkarten, weil natürlich auch die Weine verkauft werden müssen und man viele Restaurants, die gerade frisch antreten oder die, ja, die Oldschool-Sachen eben betreiben, da eben ja ihre Weinkarten leider nicht so pflegen und dass man als Gast leider dann in der Situation ist, Weine
zu... Was heißt eine Weinkarte pflegen, Boris?
Weinkarte pflegen heißt, sich tatsächlich darum zu kümmern, ist ein Wein tatsächlich noch trinkbar, oder ist der trinkreif im optimalen Fall? Oder habe ich da tatsächlich was vergessen auf der Weinkarte, die ich mittlerweile seit 5 Jahren nicht gewechselt habe, sei es Jahrgangspflege, sei es, es ist ein Wein, den ich hätte lieber schon vor 2 Jahren verkaufen sollen und damit dem Gast natürlich ein schlechtes Erlebnis dann letztendlich vermittle, indem ich dann meinen alten Schinken probiere, da loszuwerden.
Aber dann bist du ja praktisch so ein bisschen der Sommelier für den Gastronomen, der sich kein Sommelier leisten kann oder leisten will, sage ich jetzt mal einfach. Also du suchst die Weinkarte auf. Und im Best Case, sage ich mal, ist der Hinhaber des Restaurants, sagt, Mensch Boris, unser Personal muss geschult werden in dieser Weinkarte, damit sie das dann dementsprechend auch den Gast verkaufen können. Noch eine Frage an Ben, also wenn ich von mir spreche, wenn ich in Restaurants mein Essen bestellt habe und dann mich an die Weine gehe, dann ist richtig, ich bestelle mir auch meistens eine Flasche Wein, aber ich frage selten nach, haben Sie eine Weinempfehlung? Warum? Weil ich meistens die teuersten oder immer im oberen Drittel bekomme, die Weine. Also ich habe dann als Gast auch so eine Schmerzgrenze, wo ich sage, na ja, bis 40, 50 Euro, dann ist schon so ein bisschen, wo ich denke, okay, mehr würde ich heute nicht gerne ausgeben, aber es fällt schon auf, dass in den meisten Beratungen die teuren Weine angeboten werden. Was einen dann sagt, ach, dann suche ich lieber die Flasche selber aus. Wie ist da eure, Ben, wie ist da dein Umgehen mit den Gästen sozusagen?
Das ist ja ein sehr, sehr spannendes Thema, weil ich finde immer, sowas sollte man überhaupt nicht machen, da man erstens nicht weiß, dass der Gast wird natürlich dann auch, wenn er eine Begleitung hat, ist es ihm wahrscheinlich sehr unangenehm, dass er dann doch so eine teure Flasche hatte und er wollte gar nicht so einen Wein erst in diese Preiskategorie auswählen. Ich gucke immer ganz genau auf die Gäste. Du bist ja zu mir jetzt nicht nur derjenige, der den Wein empfiehlt. Du bist jemand, der Entertainer ist, der die Leute liest, der so ein bisschen der Seelenklempner ist, der mit den Leuten auch mal ein Trinken geht. Und da gucke ich immer auf den Gast auch, wie seine Augen sind im Verhältnis auf die Karte. Wie guckt er sich die Karte an, wenn ich ihm ein paar Weine vorschlage zumindest? Oder ich frage ihn erstmal, was mag er eigentlich oder was möchte er eigentlich trinken oder was trinkt er am liebsten? Vielleicht kann ich ihn noch catchen mit irgendeinem Wein, wo er total überrascht ist. Und das ist so meine Kunst oder das, was ich eben möchte, dass er eben überrascht ist und auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Weil für mich das Wichtigste ist, dass der Gast glücklich rausgeht mit einem tollen Erlebnis und mit einer Flasche, die ihn umgehauen hat und wofür er nicht den Preis zahlen wollte, den eigentlich.
Aber wie genau fragst du denn die Gäste
gucke,
ab?
Ja? Also wie gesagt, ich gucke auf den Gast, ich gucke mir einige Sachen auch am Gast an, was er angezogen, wie er angezogen ist.
Kannst du in der Kleidung erkennen?
Ich habe mehrere Punkte, ich gucke auf seine Augen, ich frage ihn, ich gebe ihm ein paar Vorschläge, nachdem ich ihn gefragt habe, was mag er eigentlich, und dann gebe ich ihm die Weine und erkläre ihm auch was zu dem Wein und natürlich mit unterschiedlichen Preissegmenten. Ja, also gehe dann im Einstiegsbereich, fange ich an, dann im mittleren, und dann sage ich ihm auch, wenn er was richtig Extremes haben möchte, was ihn vielleicht auch umhauen könnte, vielleicht ein großes Gewächs zum Beispiel oder genau, und dann gucke ich auch ein bisschen auf sein Verhalten und dann probiere ich ihn auch noch ein paar Weine zu probieren. Vielleicht habe ich ihn ja im Wein gerade offen oder mache ihn einfach, sage, okay, ich mache ihn den Wein auf, machen Sie sich keine Sorge, ich mache ihn auf, probieren Sie, ob ihn da schmeckt, und wenn er ihn gar nicht schmeckt, dann verkaufe ich ihn das Glas weiter.
Okay.
Und das ist so für mich, da probiere ich immer, dass der Gast so happy und der Sommelier des Vertrauens kommt und er weiß ganz genau, oh Gott, Ben, der empfiehlt mir jetzt nicht den teuersten Wein, sondern er empfiehlt mir wirklich das, was ich trinken möchte und wo mein Geldbeutel auch danach nicht
also
weint.
Diesen Ansatz, den du gerade hast, Ben, finde ich sehr spannend, weil ich muss ein Stück vorher ein bisschen einhaken, weil ich habe meinen Mitarbeiter damals, als ich, oder wenn ich Gastro habe, eigentlich immer mit auf den Weg gegeben, bitte urteilt nicht die Gäste nach dem, wie sie aussehen, weil ich meinen Mitarbeitern dann manchmal auch nicht diesen psychologischen Kompetenz zugetraut haben, das einzuschätzen, weil wir wissen, dass auch abgeranzte Typen wirklich auch Wein interessiert und dementsprechend auch das Geld in der Tasche haben. Aber würdest du jetzt so weit gehen, dass du sagen würdest oder fragen würdest einen Gast, haben Sie ein bestimmtes Preis, also wir haben Weine in bestimmten Kategorien, haben Sie jetzt eine bestimmte Preisvorstellung oder wäre das eher so ein bisschen dünnes Eis?
Also das würde ich, probiere ich eigentlich immer zu vermeiden, weil das schon alleine schon am Tisch auch unangenehm sein kann, vor seinen Freunden oder Gästen, die er vielleicht am Tisch hat. Das ist, finde ich, auch für mich wäre es eine unangenehme Frage, die ich gestellt kriegen würde, so denke ich immer. Und ich probiere das schon so ein bisschen rauszukristallisieren, dass die anderen Leute das auch nicht mitkriegen. Und ich frage, guck mal, Sie können, so dass er guckt ja in die Weinkarte und ich stehe hinter ihm und zeige mit meinem Finger ungefähr auf die Weine und er sieht ja selber die Preise. Und dadurch erkläre ich ihm auch und gebe ihm auch so ein bisschen so ein kleines.
Also du hast die Weinkarte praktisch offen und zeigst praktisch die Weine, die genau. Du empfiehlst, und genau. Dann kann er die Preise sehen.
Damit er das und sieht und ich
ist
nicht,
auch ein guter Ansatz,
genau, ja. Damit ich ihm gar nicht erst was erkläre. Ich mache ihm die Weinkarte auf, wir können den Wein probieren, also den würde ich empfehlen, der hat eben diese Frucht, die sie gerne haben möchten, ist trocken ausgebaut, etc. pp. Je nachdem, was er möchte. Und dann weiß ich auch ungefähr, meistens sind die Leute so drauf aus, dass sie den Wein meistens in der Mitte, in dem mittleren Preissegment nehmen. Ja, aber ich weiß auch bei einigen Berlinern, wir haben ja hier die in Charlottenburg, die Berliner aus Charlottenburg, die kennen wir ja alle und die sind meistens getrimmt. Wir könnten ja den Kudamm auch schon als mit Lugana verpflastern, weil die so viel Lugana trinken, ja.
Ja, ja.
Und der verkauft sich sowieso von alleine. Das ist eigentlich, den empfehle ich auch nie, muss ich ehrlich sagen. Aber ja, das ist, das macht mir Spaß und vor allem das Wichtigste für mich am Ende, dass der, wie gesagt, der Gast geht glücklich raus und macht am besten noch ein Foto von der Flasche. Und das ist dann weiß ich immer genau, okay, du hast alles richtig gemacht heute und bin auch glücklich.
Also wenn, Boris, du jetzt zum Beispiel eine Weinkarte empfiehlst bei einem Restaurantbesitzer, der sich nur peripher so für Weine interessiert, da gibt's ja viele, ne? Die machen, ob es nun asiatische oder keine Ahnung, welche Art von Küche wir jetzt ansprechen, würdest du dann eher so Wein- oder Markendropping empfehlen, dass du so sagst, dann nehme ich lieber so Bekannte wie Robert Weil oder Katui aktuell, die sich von selbst verkaufen, also ein bisschen Name-Dropping machen einfach? Oder sagst du, nee, die Weinkarte sollte sich lieber so zusammengesetzt haben, dass man nicht draußen bei Edeka die gleiche Flasche sieht, zu welchem Preis die da verkauft wird?
Ja, ich schaue da schon ganz genau hin, wo sich der Gastronom befindet, also beziehungsweise was hat er für ein Konzept, was für eine Art Küche bietet er überhaupt an. Und da bin ich, also ich gucke mir das schon extrem ganzheitlich an, um dann dementsprechend auch meine Weinempfehlungen auszusprechen. Das heißt eben natürlich für jemanden oder für einen Gastronom, der kein Sommelier, wie es ja meistens in Berlin auch der Fall ist, müssen sich, wenn es geht, natürlich die Weine am liebsten von selbst erklären und dann auch lieber eine kleinere Weinkarte bespielen, auf die, wenn es dann funktioniert, immer wieder aufgesattelt werden kann. Aber ich würde eher von klein anfangen, um dann vielleicht auch mit Name-Droppern aber natürlich auch spannenden Weinen, die vielleicht tatsächlich in den Bezirk passen. Wenn ich ein trendiges Restaurant habe, trotzdem keine Ahnung habe, haben wir ja als, sag ich mal, Zulieferer natürlich genug Erfahrung zu sehen, wo etwas funktioniert. Und dementsprechend muss man da eine Weinkarte auch gestalten mit spannenden Sachen, aber auch natürlich mit Name-Droppern, wie es eben vorhin Ben gesagt hat, mit einem Lugana oder mit einem Kaitui Sauvignon Blanc, wo sich der Gastronom das leicht machen kann und wo er keinen ausgebildeten Sommelier am Start haben
Schreibt
muss.
Schreibt ihr denn die Empfehlungen dann praktisch in der Weinkarte? Werden die denn umfangreicher beschrieben? Kommt es dann von dir die Weinbeschreibung oder wie geht man da an?
In der Regel, sage ich mal, bei Leuten, die sich wenig mit Wein beschäftigen oder Gastronomie machen, die nicht so weinaffin ist, übernehmen wir natürlich komplett die Weinbeschreibung und auch gerne die Gliederung oder überhaupt dieses gesamte Thema Weinkartenerstellung. Das wird dann von uns geleistet.
Nun weiß ich ja, Boris, du bist ja, was ich vorhin schon gesagt habe, wirklich ein leidenschaftlicher Gastronomiegänger. Aus Leidenschaft zum Essen, aus Leidenschaft, ich weiß nicht, wie viele Sterne-Restaurants hast du schon in deinem Leben besucht? Wahrscheinlich von 1 bis 3 Sterne in Europa, von San Sebastian bis Frankreich, bis fast schon alles durch, ne? Irgendwie oder so.
Ich habe einiges gesehen, ja.
in aller Bescheidenheit, ja. Und es ist ja immer wieder für dich schon so wie Offenbarung, die du jetzt da hast. Ich will jetzt gar nicht aufs Essen ansprechen, etc. Wenn du in so ein Sterne-Restaurant bist, suchst du dir dann, die Frage, die ich auch am Ben gestellt habe, die Weine selber aus oder lässt du dich denn beraten?
Ich lasse mich in der Regel beraten, lass mir aber grundsätzlich die Weinkarten kommen. Da reden wir meistens nicht nur über eine Weinkarten auf diesem Niveau, sondern es gibt eine Weißweinkarte, die vielleicht 50 Seiten umfasst, ebenso eine Rotwein- und eine Champagnerkarte. Als Aperitif suche ich mir sehr gerne selbst den Champagner aus. Lass mich aber auch da wieder gerne beraten. Immer auf diesem Niveau macht es einfach Spaß, sich beraten zu lassen, weil es ja doch Schätze gibt, die ich nicht kenne und von denen ich mich gerne überraschen lasse. Deswegen gehe ich auch gerne in dieser Art Restaurants, in diesem Fine Dining essen und trinken. Und ich brauche nicht altbewährtes, sondern ich möchte gerne überrascht werden, möchte berührt werden. Ich möchte Spannungen haben. Und das macht mir halt, deswegen brauche ich auch ein Sommelier.
Ein emotionaler Zustand.
Deswegen brauche ich definitiv auch ein Sommelier an meiner Seite, gerade in diesen gehobenen Sterne-Restaurants.
Okay, Boris, wenn du jetzt in ein Sterne-Restaurant bist, wir reden mal jetzt von 1 bis 3 Sterne Michelin-Restaurant. Und dass der Koch sich unterscheidet im 1-zu-3-Sterne-Restaurant, das wissen wir alle. Ist denn der Sommelier dementsprechend, was die Sterne anbelangt, auch immer deutlich besser?
Nein, das würde ich nicht behaupten. Da sehe ich jetzt keinen Unterschied zwischen 1- oder 3-Sterne-Restaurant oder 2-Sterne-Restaurants. Es gibt großartige Sommeliers und es gibt sich leider eben Sommeliers, die sich nur so nennen dürfen, weil es ja leider kein geschützter Begriff ist, ne, Ben? Man spürt relativ schnell, wenn man im Weinbusiness unterwegs ist, ob ein Sommelier wirklich etwas kann, mit Leidenschaft dabei ist.
Dann erzähl uns doch mal, dass wenn wir Gäste haben, die wir jetzt zuhören, wenn die sich in Sterne-Restaurant bewegen, welche Merkmale können wir unseren Gästen an die Hand geben, zu sagen, Mensch, hier kann man sich aufgehoben fühlen bei diesem Sommelier beispielsweise?
Ja, grundsätzlich sollte man sich schon auf einen Sommelier verlassen, wenn man in einem Restaurant geht. Man kann es oftmals, sag ich mal, wird ja im Sterneniveau eine Weinbegleitung angeboten. Und gerade als Anfänger sollte man sich dahingehend dann durchaus an den Sommelier halten. Aber auch mit den einzelnen Weinen, also in einer Menüfolge, die werden ja Weine präsentiert zum Essen. Wenn man damit nicht einverstanden ist oder man ein anderes Gefühl hat, dann kann man mit dem Sommelier einfach sprechen und sagen, das passt mir nicht. Und in der Regel wird dann auch absolut kompromisslos dann reagiert und etwas Neues gereicht. Nur die wenigsten trauen sich leider auf diesem Niveau eben ja zu bewegen, einen Einspruch einzulegen und zu sagen, nein, das ist nicht mein Wein, der gefällt mir nicht. Und man kann reden mit den Sommelier. Und zum Glück ist auch der Geschmack nicht bei allen gleich, sonst hätten wir nicht so eine Vielfalt. Und man muss einfach den Mund aufmachen, man muss interagieren und dann hat man auch ein garantiert ein großartiges Erlebnis, auch mit dem Sommelier zusammen, weil auch die lernen ja mit den Gästen, sag ich mal, sich weiterzuentwickeln. Sonst ist man betriebsblind, wenn man wirklich immer nur denkt, ja, das ist super, 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 aber der ein jemand schmeckt das halt überhaupt nicht. Das ist auch richtig.
Ich gehe mal zu Ben rüber, weil ich dir die Frage für dich natürlich auch interessant finde, ob du in deinem Job Qualitätsunterschiede zwischen Stern und 2 und 3 Sterne bewegst. Ich hänge aber gleich nochmal eine Frage an, weil Boris sagt, man muss sich bewegen. Das finde ich ganz interessant. Beispielsweise zu dir kommt ein Gast und sucht sich eine Flasche Wein aus. Kostet, ich sag mal jetzt, ein guter Wein 200 Euro bei euch im Restaurant. Ja? Und du erklärst kurz die Flasche Wein. Ihr macht die auf. Man verkostet ja, wäre ja auch eine gute Frage, obwohl sie mit Schraubverschluss ist. Es gibt ja kaum noch so Korkenweine, gerade in dem hochpreisigen Wein. Und der Gast würde jetzt sagen, nö, schmeckt mir nicht, ist nicht mein Wein. Würdest du dann anstandslos die Flasche zurücknehmen oder wie gehst du damit um?
Also bei 200 Euro, da würde ich sowieso erstmal selber nicht unbedingt den Wein empfehlen. Sei denn, der ist ein Stammgast und ich weiß, dass er das Geld wirklich locker hat.
Er hat sich den selber ausgesucht.
Okay, aber der weiß den Jahrgang, er kennt den Jahrgang. Wenn der Wein einwandfrei ist, bei 200 Euro sehe ich keine Chance, den Wein zurückzunehmen. Also er kann ihn gerne den Korken rauf und den kann ihn nachher mitnehmen, gerne, aber er hängt natürlich davon ab. Also wenn er einen Fehler hat, ja, dann würde ich sogar da muss ich dann, ja, da müsste ich, da drücke ich auf jeden Fall ein Auge zu, muss den Wein zurücknehmen, muss ihn versiegeln und dann meistens nimmt den auch Boris dann auch zurück, wenn er Korken hat, muss ihn aber zu Lehmann zurückschicken dann. Also wenn ich einen Wein selber empfehlen würde und ein Gast kommt und möchte, sagt jetzt zu mir, ja, ich möchte gern kräftigen, guten, meist in der Regel sind es Männer, die das dann fragen, kräftigen, guten, starken Rotwein in Preissegment, ja, so 100 Euro, 110 Euro. Und mal angenommen, ich liege bei ihm da komplett falsch, was bis jetzt noch nicht vorgekommen ist, aber man weiß ja nie, ja, dann würde ich ihm sagen, okay, das war jetzt mein Vorschlag gewesen in dem Preissegment und dann tut mir leid, dass ich ihren Geschmack nicht gefunden habe. Er würde die Flasche zurücknehmen und würde ihm dann sagen, ja, wir haben die Weinkarte hier, suchen sich vielleicht nochmal selber einen aus,
probieren Sie es. Ich habe ein bisschen provozierend gefragt, Ben, weil ich habe früher mal auch so Dienstleistung gemacht und habe gesagt, was ist eigentlich ein guter Service und habe dieses Extrembeispiel, was ja wahrscheinlich so, wenn überhaupt einmal im Jahr vorkommt, wahrscheinlich, dass jemand sich eine Flasche Wein für 200 aussucht und sagt, die schmeckt mir nicht. Das ist ja so ein bisschen extravagant. Ich fand es halt nur deswegen ein bisschen spannend, weil man ja immer sagen kann, also mein Credo war immer in der Dienstleistung nicht, wer hat Recht oder wer hat Unrecht, sondern wie heißt euer Problem und wie können wir das Problem bewältigen letztendlich. Und dann ist ja so, wenn man, also deswegen gab es bei mir wahrscheinlich bei euch auch nicht, wenn jemand sagt, das Essen schmeckt nicht, dann nehmen wir das zurück, obwohl es in Ordnung gewesen ist. Weil dieses sich natürlich ums Vielfache besser wieder verkauft, auch gerade wenn man am großen Tisch mit 4, 5 Leuten ist oder genau. So weiter. Aber zurückkommen nochmal zum Sommelier, Sterne-Sommeliers. Mhm. Also wie ist dein Eindruck? Du kommst ja auch viel rum, gehst viel essen.
Definitiv. Also ich könnte das jetzt nicht verallgemeinern unbedingt. Ich habe jetzt viele gesehen, das waren, also du bist ja auch als Sommelier jemand, der mundgewandt sein muss, auf die Leute zugehen muss und auch mit den Leuten kommunizieren muss. Du bist ja ein Entertainer eigentlich auf der hohen Bühne. Ja, und jeder Gast hat auch seine Lieblinge und du hast auch mit manchen Gästen es auch schwer. Also du bist nicht, ich bin auch nicht für jeden Gast der vielleicht der perfekte Sommelier vielleicht. Aber allgemein würde ich nicht sagen, dass die Sommeliers, die gelehrten Sommeliers in der Sterne-Gastronomie besser sind als die Sommeliers, die jetzt nicht in der Sterne. Aber ich würde auch nicht sagen, dass sie schlechter sind, um Gottes Willen. Aber die meisten, die ich bis jetzt kennengelernt habe in der Sterne-Gastronomie, also in der hohen Sterne-Gastronomie, waren für mich immer so, ich darf es gar nicht sagen eigentlich, aber so ein bisschen einschlafend. Okay. Also das war so für mich so ein bisschen, ja.
Also für dich macht ein guter Sommelier, ich sag mal, 50% Fachwissen oder 60% Fachwissen und 40% Menschenkenntnis. Nee,
100% Fachwissen definitiv und 100%
Menschenkenntnis. Ja, 100% Fachwissen ist also, ja nun jetzt schwierig.
Ja, jetzt also bei den keiner kennt was alle Weine auf der Welt, das ja, genau. Sage ich. Aber ja, ich meine, das hört sich jetzt so an. Als, aber mehr, man muss natürlich schon ein bisschen auf den Gast eingehen und auch im Sterne-Restaurant musst du ja auch irgendwas geboten kriegen. Du kannst ja nicht da jemanden haben, der dir die Jahrgänge runterrattert und sagt, wie war das Jahr in dem Jahr? Das interessiert keinen Gast.
Ja, ich habe auch durchaus Erfahrung damit gehabt, dass ein Sommelier sich erstmals total super darstellte. Und nachdem ich allerdings einen Korkwein bekommen habe und das im Drei-Sterne-Bereich eigentlich nicht vorkommen sollte, weil er ja auch selber vorkostet, mhm, und ich das reklamierte, war er auf einmal nicht mehr zu sehen. Und das, sage ich mal, das macht eine, das, dafür kann der Sommelier nichts, dass er, also durchaus ja, weil er sollte ja den Wein ja auch vorkosten und er hat mich in der Weinbegleitung halt nicht vorkosten lassen in dem Thema. Und das macht natürlich dann keinen Spaß und es ist dann halt auch schwach, dass dann eine Stimmung dann durchaus kippen kann. Also zumindest was den Sommelier anbelangt.
Aber was du am Anfang unseres Podcasts schon so ein bisschen gesagt hast, du hast auch den Eindruck, dass die Menschen, die sich für Wein interessieren, und jetzt rekapitulieren wir die letzten 10 Jahre und sich das auch so ein bisschen am Jahrgang der Sommeliers bemerkbar macht. Ich glaube, da werden die auch immer jünger, ne? Es gibt ja heute schon herausragende Sommeliers mit 30. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Erfahrung man über die Jahre haben muss, um jetzt wirklich ein guter Sommelier zu sein. Aber wie die Köche immer jünger geworden sind, so sind die Sommeliers eigentlich auch immer deutlich jünger geworden. Also die Interesse am Wein ist immer größer eigentlich, kann man das sagen.
Ich weiß, also das kann vielleicht Boris auch bestätigen. Also es gibt gerade so einen Boom, sage ich mal, mit der IHK, dass sie da die Sommeliers ausbilden. Ich meine, die Prüfung ist ein hartes Pflaster. Das ist wirklich ein Batzen, was du zu lernen hast. Aber wenn du die Prüfung bestehst, bist du ein anerkannter Sommelier in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Okay. International nicht. Dafür musst du dann den WSET machen. Dann
die Theorie, was ist der höhere Anteil? Theorie oder Praxis? Also Praxis Weine erkosten muss man ja wahrscheinlich.
Das ist alles. Du bist internationale Wein, dann BWL ist mit drin, du hast Käse, Kaffee.
Ah, okay.
Ja, so alles Wasser, Fruchtgetränke, also komplett. Natürlich basic on Weine, aber du musst wirklich das komplette von A bis Z lernen. International ist die Prüfung, um ein anerkannter Sommelier zu sein, im Level 3, WCT, die habe ich auch gemacht in London. Das ist im Gegensatz zur deutschen Prüfung eigentlich ein Witz. Aber die sind trotzdem international in jedem Land anerkannt. Nur in Deutschland ist der Beruf, also das Wort Sommelier nicht geschützt. Also jeder kann sich eigentlich Sommelier nennen.
Sag mal, wenn wir jetzt ein bisschen zu unseren Gästen kommen, gibt's denn von euch ausgewiesenen Weinexperten Ratschläge, die ihr unseren Gästen geben könnt? Wie suche ich halbwegs vernünftige Weine für mich selber aus, ohne jetzt mal eine Beratung zu haben? Auf worauf muss ich achten, dass ich einen guten Wein habe? Gehe ich da ausschließlich über den Preis oder über die Traube? Oder wie erschließe ich mir, jetzt ein bisschen größer die Frage gestellt, wie erschließe ich mir die Welt des Weines?
Durchprobieren.
Durchprobieren,
also, ne? Definitiv. Also man muss leider... Was heißt leider? Das ist eigentlich das Schöne am Weintrinken, sich durch die Welt des Weins selber durchprobieren, um einfach auch seinen eigenen Geschmack zu entwickeln. Und im Laufe, also ich sag mal, jemand, der noch nie viel Wein getrunken hat, hat einen anderen Gaumen als jemanden, der schon 10 Jahre Weinerfahrung hinter sich hat. Und dementsprechend wechselt auch der Geschmack. Also oder was heißt wechselt, sag ich mal, ja, verändert sich das Geschmacksempfinden.
Der persönliche Geschmack.
Der persönliche Geschmack.
Also und sorry, dass ich mal dazwischen grätsche, mir ging es öfter so, dass ich mir manchmal bestimmte Traum übertrunken habe.
Also da gebe ich absolut recht. Also das ist, also gerade, sag ich mal, bei sehr extrem aromatischen Rebsorten wie ein Sauvignon Blanc, den kann ich einfach definitiv einen Sommer lang durchtrinken und nächstes Jahr möchte ich diesen Wein am liebsten gar nicht mehr anfassen, weil ich es mir halt übertrunken habe. Das kommt definitiv vor und dann geht die Reise halt weiter. Aber es ist das Schöne, dass die Weinvielfalt ja enorm ist und man immer wieder fündig wird. Aber es ist wirklich probieren, geht über studieren in dem Fall tatsächlich.
Nee, ich meine jetzt so, Boris, so, ich weiß, was du meinst, dass man sagt, okay, wenn ich mir die Welt der Weine erschließen will, muss ich halt testen, am besten Binnenverkostung oder ein Weinseminar mal mitmachen oder wie auch immer oder mir 4, 5 Flaschen Weine holen und dann die untereinander testen. Das habe ich verstanden. Das war auch meine Experience, wie man so schön sagt, dass ich über Weinverkostung immer mehr über Wein erfahren habe und komischerweise dann auch immer mehr den Wein geliebt habe, wenn man es dann wirklich im direkten Vergleich hat letztendlich. Die Frage ist nur, wenn ich jetzt, dann gibt es ja so Regularien, wenn ich jetzt manchmal nicht die Möglichkeiten habe, so einen Wein zu kosten, wenn ich in einem normalen Restaurant jetzt bin, wie schaffe ich es mir, einen halbwegs vernünftigen, guten Wein? Also nehme ich VDP irgendwie, worauf achte ich bei der Flasche Wein? Und wir reden mal jetzt von Flaschen. Jetzt lassen wir mal die offenen Weine weg. Ben, was sagt Ben dazu?
Also ich würde jetzt sagen, also wenn du im Restaurant bist natürlich und es gibt kein Sommelier und man hat selber jetzt nicht wirklich die große Ahnung vom Wein, dann sollte man vielleicht... Ich weiß nicht, da sollte man sich vielleicht nicht eine Flasche bestellen, da sollte man sich vielleicht erstmal vorher Gedanken machen oder vielleicht die offenen Weine fragen nach dem Kellner oder dem Chefkellner und fragen, oder was man selber, dass man selber vorher weiß, was möchte man eigentlich trinken, damit man auch sich selber artikulieren kann zur Servicekraft, was man trinken möchte. Bloß meistens ist es auch so, dass die Servicekräfte auch teilweise keine Ahnung haben, was sie auch selber im offenen Ausschank haben.
Ja, deswegen würde ich gerne, sag ich mal, als Empfehlung vielleicht ausgeben, im Weißweinbereich sicherlich eher junge, frische Weißweine, also junge Jahrgänge, aktuelle Jahrgänge zu trinken. Tatsächlich auf den Jahrgang achten im Weißweinbereich. Wenn wir jetzt 2021 haben, würde ich am liebsten 2020, also 2020 oder 2019 maximal trinken, um einfach den Einstieg in dieses Wein trinken zu bekommen, um auch, sag ich mal, dementsprechend sichere Qualitäten im Glas zu erhalten und sich dann selber ein Bild davon bilden zu können, ja,
oder okay, zu machen. Und nimmt man dann als Nichtkenner, das ist wahrscheinlich egal, eher ein Cuvée, also mehrere Trauben zusammen, oder ist man dann offene Traube, sollte man fixiert sein?
Also das ist auch wieder so Monopoly, finde ich. Schwer zu sagen, ja, also je nachdem, kommt immer auf den Wein an, aber generell würde ich immer traubenspezifisch am Anfang, wenn man noch nicht der Weinkenner ist, einzelne Trauben, ja. Also keine Cuvées, weil das doch vielleicht zu komplex sein könnte und am Anfang ist man ja sowieso mit dem Geschmack etwas noch nicht so begabt, die einzuschätzen, die Geschmäcker, unterschiedlichen Geschmäcker zumindest. Also meistens die Leute trinken, die keine Ahnung haben vom Wein, trinken Sauvignon Blanc, Chardonnay, sowas, oder bei Rot Merlot oder Cabernet, also die wissen dann genau auch schon so ungefähr, was sie mögen, aber vielleicht noch als Tipp für die Leute, doch nochmal nachzufragen, welcher Wein vielleicht, weil die meisten Leute immer sehr allergisch auf Säure reagieren. Säure ist kein gutes Verkaufswort, auf keinen Fall, wobei ich sage, die Säure, also muss
Riesling
beim Wein,
zum Beispiel oder so,
ja, der, ja, die Säure muss dabei sein im Wein, das macht Spaß, das begleitet den Wein, das ist, aber die meisten wollen dieses Wort nicht hören. Und da würde ich vielleicht den Kellner nochmal fragen oder die Servicekraft in dem Fall, ob er vielleicht doch eine Empfehlung hat im Einstieg, der wenig Säure hat.
Vielleicht noch als Tipp auch, wenn man sich nicht so auskennt, zu sagen, man hat eine Speise und die ist vielleicht sogar länderspezifisch, zu sagen, man trinkt Weine, die auch in der Region angebaut werden. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, ja, aber die Speisekarten sind ja meist international aufgestellt, so dass ich sagen kann, wenn ich jetzt ein Bœuf Bourguignon trinke, dann würde ich halt dementsprechend auch vielleicht einen französischen Rotwein, einen Rodenwein oder etwas dergleichen empfehlen. Oder wenn ich in der Provence bin, eine Bouillabaisse, oder sag ich mal, mittlerweile Bouillabaisse ist ja auch in Deutschland oder in Berlin erhältlich, dazu dementsprechende Weine aus dieser Region, wo eben dieses Essen auch herkommt, dementsprechend zu gucken, welche Weine befinden sich eigentlich oder was ist denn da sowieso, was trinkt man da?
Guter Hinweis, finde ich. Ganz. Wie macht man es beim asiatischen Essen, Boris?
Beim asiatischen Essen wird es natürlich etwas schwieriger, aber auch das hat genau einen riesen Einzug erhalten, gerade in den letzten 2-3 Jahren, dass wir neben klassischen Weinen aus aller Welt mittlerweile halt eben auch das Thema Sake auch haben, was natürlich auch sensationell tolle Essensbegleiter sind. Und das gewinnt dann mehr und mehr an Fahrt. Genauso wie diese Craft-Biere, die auch durchaus ihre Berechtigungen haben und auch durchaus tolle Speisebegleiter sind, die natürlich auch dementsprechend schon wieder mehr Geld kosten, also genauso viel wie eine Weinflasche.
Ist denn zum asiatischen Bereich, weil ich ja weiß, bin ja selber ein bisschen in der asiatischen Gastronomie gewesen, Ben, welche Traube würdest du so grundsätzlich, weil das sind ja echt eher auch strenge und manchmal auch scharfe Gewürze. Welche Traube würdest du mal so grundsätzlich empfehlen für asiatische?
Na, ich bin ja sowieso bei uns im Grace. Wir haben ja sowieso auch eine asiatisch Fusion, südamerikanische Küche. Das heißt, unser Essen ist extrem geschmackvoll, sehr gewürzt. Da ist nichts irgendwie, was flach schmeckt, muss ich ehrlich sagen. Da hast du eigentlich ein ziemlich breites Spektrum an Wein. Im Einstieg, also ich mag bei Schärfe und Gewürzen immer ein bisschen was mit Restsüße, dass der Wein so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen mussiert, dass er irgendwie auf dem Vulkanstein die Reben wachsen oder dass da ein bisschen was.
Kannst du da eine Traube,
ein Riesling, klassischen Riesling, absolut. Okay. Der so ein Kabinett, das finde ich immer, das macht Spaß, das hat nicht so viel Alkohol, bei 10,5 oder 9,5 und das ergänzt sich ganz, ganz gut mit dem Asiatischen, was eigentlich auch leicht ist und doch stark gewürzt und auch eine leichte Schärfe mit sich bringt. Oder auch bei kräftigen, es gibt ja auch Fleisch in Asien, was sie auch stärker würzen. Da würde ich auch vielleicht ein Chardonnay nehmen, was ein bisschen cremiger ist, was im Holz gereift ist, wo das sich ein bisschen, ja, und bei Sushi ist zum Beispiel, oder Sashimi ist, finde ich, wieder ein bisschen schwerer Weinbegleitung, wobei auch nicht, das hängt immer vom Gast ab, aber ich persönlich mag es auch mal einen Sake zu probieren, zu trinken zum Sashimi. Oder auch einen sehr trockenen Weißwein.
Also das Thema Sake, Boris Bent, finde ich auch sensationell spannend. Ich glaube, das ist noch gar nicht so lange her. Wenn vor 5 Jahren die Leute Sake bestellt haben, haben sie ja erwartet, dass sie irgendwie eine warme Sake auf den Tisch kriegen und man trinkt die. Aber ich weiß nicht, wie viel Sake-Brennereien Japan hat. Ich glaube, 1200 oder unendlich viel, die dann meistens auch kalt getrunken werden und auch ein Preissegment haben. Wie unsere Weine.
Deutlich höher, sage ich mal, ist dieses Sake-Thema momentan angesiedelt, also was die Preise einbelangt, um vernünftigen Sake zu bekommen. Also es ist halt auch wieder eine Wissenschaft für sich, was auch schön ist und erweitert im Grunde auch nur ja das Trinkschema, das Schöne, diese Auswahl.
Ich habe festgestellt, dass in London die Sake-Auswahl in den Restaurants deutlich größer ist als in Berlin.
Ja, das stimmt auch, aber Sake hatte ich auch ein Thema gehabt, hatte ich lange auch auf der Karte gehabt. Aber es ist in Deutschland oder in Berlin zumindest definitiv noch kein großes Thema, finde ich. Auch Flaschen zu bestellen, das machen eigentlich eher internationale Gäste. Amerikaner, Russen mögen das, finde ich. Und es passt sehr gut zum Asiatischen. Aber Deutschland ist leider noch komplett ganz am Anfang.
Das habe ich auch festgestellt, wenn wir Sake verkauft haben und dann hat er mal nur 0,33 Flasche irgendwie 60 Euro gekostet, dann blieb die wie Blei in der Karte liegen, außer Chinesen, Amerikaner oder internationale Gäste kamen, die sagten, wow, ich habe die Sake, die würden wir jetzt gerne bestellen. Ja, das ist richtig. Dann gibt's nochmal zurück zum Wein. Gab's ja jahrelang immer so Trendmodeweine. Ne? Das gab mal, glaube ich, 70er Jahre, da gab's mal den Sancerre. Dann haben sie alle Sancerre getrunken, dann gab es mal den Chablis, da haben sie alle Chablis getrunken. Neuseeland war mal ganz hip irgendwie. Haben wir aktuellen Weißwein? Ich rede mal jetzt vom Weißwein-Trend.
Ja, das war Ben vorhin schon erwähnt. Ich und Boris und schon eigentlich anhand die gleichen Namen sagen. Also das ist von Lugana, von Marco Schneider. Also das ist alles so Etikette. Das kannst du immer auf die Karte packen, finde ich. Und das läuft eigentlich. Ich mache das. Es gibt viele Leute, die machen es nicht als Sommeliers. Ich finde immer so eine Weinkarte, dazu gehört Etiketten, dazu gehört dein eigenes Statement, natürlich vom Chef, vom Ganzen und das und alles als das zu verpacken. Und das ist ja.
Aber ich habe jetzt, also meine mal das Corona-Jahr ausgelassen, da wäre für mich auch mal die Frage, Boris, wie verkauft man jetzt? Du hast gerade gesagt, man soll immer junge, frische Weine trinken. Dann frage ich mich, 2019 ist ja jetzt in der Gastronomie gar nicht angekommen. Also ist ja kaum was verkauft worden. Was macht denn die Winzer jetzt mit den 2019er Weine irgendwie? Frage Nummer 1. Und Frage Nummer 2 wäre gleich, mir ist aufgefallen, oder ist mir das nur persönlich aufgefallen, dass wir einen unglaublichen Rosé-Boom haben, dass im Moment alle Leute Rosé bestellen von, wie heißt der Wein von Angelina Jolie und Brett
Miraval.
Pitt? Miraval irgendwie und alle nur noch Rosé trinken wollen. Und wie entsteht auf einmal so ein Boom oder so ein Trend zum Rosé?
Ich sehe es ja nur bei mir von den Gästen. Das ist immer diese Jahreszeit. Ab April geht's los, wenn so die ersten Sonnenstrahlen rauskommen. Rosé ist immer so, endlich, der Winter ist vorbei, es geht wieder los, Sommerzeit, Urlaubszeit, Provence, diese ganz leichte Roséfarbe, weil früher waren ja die teilweise in Spanien auch tief rot gewesen, Himbeerfarben, ja, aber die passen sich jetzt alle fast identisch ab, ja, also du findest kaum mehr Rosés, die ziemlich tief in der Farbe sind, ja, und dieser Trend ist absolut zu sehen, also der Rosé-Boom, jeder Winzer macht diese leichten Rosés jetzt auch auf dem Markt, die hauen alles raus gerade und ja.
Aber woher kommt es, also wie entsteht so ein Rosé-Trend irgendwie, was muss passieren, damit so ein Weintrend entsteht und jeder sagt.
Es ist tatsächlich durchaus mit Perrin oder Familie Perrin, mit Brad Pitt und Jolie, mit dem Miraval, er hat sicherlich einen sehr großen Einfluss darauf gehabt, es war sicherlich schon die gibt es nun auch mittlerweile schon einige Jahre auf dem Markt, aber sicherlich haben die einiges als Rosé-Ambassador, so möchte ich mal sagen, dazu beigetragen, Rosé trinken cool zu machen, hip zu sein und insgesamt haben sich dann auch viele, sag ich mal, diesem Geschmacksbild aus der Provence, wo auch eben Miraval herkommt, angepasst, einfach einfache trinkige Roséweine zu machen, die einfach Lust auf mehr haben, die einem die Sonne ins Herzen scheinen lassen.
Mit deinen emotionalen die Weine beschreibst, ja, sehr schön.
Und deswegen haben das, glaube ich, viele.
Man magst du auch Rosé trinken?
Ich trinke auch viel mehr als, sag ich mal, vor 10 Jahren Rosé, definitiv.
Weil die besser geworden sind?
Sie sind auch qualitativ sehr viel besser geworden. Ja. Das macht einfach wirklich Spaß. Und es ist tatsächlich gar kein Sommerding mehr mittlerweile.
Und man kann
mehr
trinken, nicht so viel Alkohol wahrscheinlich.
Ja. Ja, und es ist, läuft auch im Winter. Also wenn ich mir jetzt sehe, wir haben ja auch einige Abholmärkte bei uns. Rosé läuft auch den ganzen Winter durch, auch wenn die Gastronomie geschlossen hat. Ich habe jetzt schon im Januar die frischen Jahrgänge bestellen können, weil wir tatsächlich Rosé verkauft haben, trotz der Krise. Unglaublich viel mehr als in den Jahren zuvor.
Aber Ben, so ein Rosé ist doch eigentlich ein Trinkwein und nicht der klassische Essensbegleiter, ne?
Definitiv, das wollte ich eigentlich gerade auch noch anmerken, dass Rosé für mich auch privat jetzt eigentlich nicht so der Speisenbegleiter ist. Es ist für mich eher so der Terrassenwein, Sonne, einen langen Strandtag gehabt oder am Strand ein Rosé trinken. Wobei jetzt die Rosés auch teilweise richtig im Holz ausgebaut werden. Dafür zahlt man natürlich dann auch eine enorme Summe. Die sind dann auch sehr spannend, aber teilweise auch too overpriced. Alles, was aus Frankreich kommt, aus der Provence natürlich, da zahlst du sowieso noch mal ein paar Cent mehr als normal. Und ja, also für mich ist es auch sehr spektakulär. Ich trinke es gerne mit Freunden, macht gesellig. Es macht auch in der Sonne ziemlich schnell, kriegst dein, bist du ziemlich gut dabei. Ja, aber als Speisenbegleiter würde ich persönlich bin da kein großer Fan von.
Aber dann ist, kann man so sagen, Rosé ist schon ein Teil Gastro-Lifestyle. Absolut. Und hat so ein bisschen was mit Lifestyle, Sitzen und miteinander reden irgendwie.
Zur ersten Frage war das vielleicht noch ganz interessant, weil du meintest, natürlich, die Winzer sitzen alle auf den Mengen des letzten Jahres. Oder sage ich mal nicht alle, aber viele sitzen. Und natürlich hoffen wir, dass wir auch in der Gastronomie dafür Verständnis bekommen, dass jetzt nicht die ganz frischesten Weine auf den Markt kommen werden. Aber das wird ein sehr, sehr spannendes Thema, was uns die nächsten Jahre oder das ja bestimmt nächste Jahr und nächstes übernächstes Jahr begleiten wird. Weil die Winzer haben Druck, die haben die Keller voll mit den 19er-Jahrgängen. Jetzt haben sie den 20er schon in den Kellern. Also das wird ein sehr interessantes Thema, sowohl was Mengen, Preisdruck anbelangt. Auch da wird sich wahrscheinlich ein ziemlicher großer Kampf dann auf dem Markt stattfinden.
Also für mich klingt es relativ schlüssig und logisch, dass der Preisdruck für die 2019er-Weine enorm sein wird. Also die müssen sie ja aus ihren Kellern, wie du es gerade sagst, rausbekommen. Es ist dann abzuwarten, ob der Gast beziehungsweise der Restaurantgast das dann auch in sein Portemonnaie spürt, ob die niedrigen Preise dann dementsprechend auch an den Gast weitergegeben werden. Okay, da bin ich ein bisschen skeptisch.
Es sind noch keine niedrigen Preise, sag ich mal, für die 19er aktuell am Start. Man probiert, oder die Weingüter werden natürlich sich bemühen müssen, halt auch diese Jahrgänge auf den Markt zu bringen. Und es wird natürlich auch nur mit Preisabschlägen gehen. Deswegen sind wir da sehr gespannt, was das Jahr bringen wird. Weil der nächste Jahr ist, oder ja, vor der Lese ist nach der Lese und umgekehrt.
Also ich würde auch noch, bestimmt bei manchen Winzern wird's, aber die werden keine Probleme haben, weil ich das irgendwie mitgekriegt habe, schon irgendwie, dass die teilweise wirklich an die privaten Haushalte enorm Werbung gemacht haben und extrem Weine verschickt haben, Live-Tastings gemacht haben und die sind auch schon teilweise, ich habe gestern ein Live-Tasting gehabt mit 2020 und die sind alle eigentlich ganz, also die ich jetzt, diese Top-Winzer aus Deutschland, sage ich immer, nicht die kleinen,
ja.
Die sind eigentlich, die haben alles, glaube ich, gut verkauft gekriegt, ja, über die Pandemie. Wir haben ja auch im letzten Jahr mehr getrunken als sonst, die Deutschen, ja. Also wir haben, glaube ich,
zu Hause von Netflix.
Vor depressiver, jeden Tag gab es, also bei mir war es am Anfang. Ich
bin direkt auf Whisky eingestiegen.
Das im nächsten Podcast.
Ja, bei mir war es ja beim ersten Lockdown, war es ja schon genau vor einem Jahr war es gewesen. Und da hatte ich ja den Keller noch voll gehabt. Ne? Und dann gab es da jeden Tag eine Flasche Weiß und eine Flasche Rotwein zum Essen. Ja. Und da hatte ich mit meiner Freundin damals jeden Tag eine Pulle getrunken.
Ja, ja, aber das geht dann auch schnell oder das Lager leert sich ja, relativ
ich war dann,
zügig.
Ich war dann,
dann,
leider, dann ja. relativ zügig war ich dann, also dann war zum Glück der Lockdown zu Ende. Und dann ging es dann wieder los über den Sommer und dann, jetzt seit November ist wieder erstmal unten.
Ja, Boris, man soll Weine trinken, nicht lagern, oder?
Beides. Im Idealfall beides. Aber man kann, wenn man bereit ist, sag ich mal, den entsprechenden Preis tagesaktuell auch für gereifte Weine zu zahlen, dann ist es kein Problem. Ansonsten natürlich sollte man das trinken, was man auch hat. Also
jetzt habe ich eine kleine Überrumpelungsidee noch mit euch. Ich habe gestern eine Flasche Wein gekauft, die habe ich jetzt hier hinter mir, die stelle ich jetzt mal auf den Tisch. Genau, und du sagst mir jetzt mal, wie die heißt, Boris?
Das ist vom Weingut Foradori. Der Wein ist ein 2019er Fontana Santa Nuss, die Rebsorte Nussiola.
So, und jetzt, da ich jetzt zwei auserwählte Experten habe und ihr habt jetzt so eine Flasche Wein vor euch zu stehen irgendwie, könntest du jetzt und Ben dann auch jetzt sagen, ja, das ist ein guter Wein, ja, das ist, der würde sich in dem und dem Preissegment bewegen. Also einfach mal so ein Blindtest irgendwie, um zu beurteilen, irgendwie, ja, das könnte was sein oder nicht sein. Oder ist es gar nicht möglich? Weil ich frage nämlich deswegen nochmal nach. Öfters bin ich in Wine Lane und kaufe wirklich nach dem Etikett, weil ich echt manchmal gar nicht weiß, oder nach dem Preis, was ich da vor mir habe, etc. und so weiter.
Also ich denke, es ist ein spannender Wein. Dazu muss man sagen, dass der Wein noch oben keine klassischen Schraubverschluss oder normalen Verschluss hat, sondern oben
eine Wachsversiegelung
hat.
Wofür ist die da, die Wachsversiegelung? Dass keine Luft in den Korken kommt, vermute ich mal.
Genau, ne? Möglichst wenig Sauerstoffkontakt an den Wein gelangt oder Sauerstoff an den Wein gelangt. Dann haben wir hier ein IGT, ist tatsächlich abgewertet, nicht DOC Südtirol, Alto Adige, sondern er kommt aus den Dolomiten. Nussiola ist deswegen wahrscheinlich nicht für die DOC zugelassen, also für das ursprüngliche Herkunftsgebiet. Ich würde sagen, es ist ein relativ guter Wein, den würde ich gerne probieren, wäre spannend. Ich kenne das.
Im Anschluss, Boris.
Auf jeden Fall macht der Wein schon etwas her, wo ich gerne bereit bin, auch durchaus 10 bis 15 Euro zu bezahlen.
Also ich schließe mich dem an, was Boris gesagt hat. Allein vom Packaging zeigt es schon sehr viel, finde ich. Ich würde ich hätte auch sehr Lust, den zu probieren. Der sieht sehr einladend aus. Preislich würde ich ihn etwas höher einschätzen. Doch so eher im Einkaufspreis im Weinfachladen für 25 Euro bis 30 vielleicht sogar.
Ich lese mal kurz die Weinbeschreibung. Ist Ausbau in Amphoren, in der Nase Bohnenkresse, Sauerampfer, Quitte, Apfel, Zitronenfrüchte, leichtfüßig, filigran, sehr geradezu zarter Körper, Limettenschale, Aprikosis, weiße Johannisbeere, helle Grapefruit-Aromatik, der Wein verblüfft in jeder Beziehung, alles ist ungewohnt, polarisiert, ist garantiert puristisch Natur pur. Ja, so habe ich den gelesen, diese Weinbeschreibung, und das hat mich angesprochen, deswegen habe ich den Wein mitgenommen. Ja, Kosten tut der 32 Euro. Also im Weinlieferant, ja.
Deswegen wichtig wäre bei mir dann eben zu wissen, dass es eben ein Amphorenwein ist, da, wo ich natürlich sofort auch, sag ich mal, das hochsetzen würde, nur das ist tatsächlich rein von der Optik her gar nicht zu erkennen.
So, jetzt, dann habe ich jetzt an Ben nochmal eine Frage, weil das hat mich als Gastronom und Gast dann natürlich auch oft gestört. Wir haben ja, wenn wir Restaurants haben und die Speisen kalkulieren, haben wir bestimmte Rohaufschläge, also es gibt immer Deckungsbeiträge oder Rohaufschläge. Deckungsbeitrag ist immer, wie viel man raufschlägt und der Wareneinsatz kalkuliert man. Und öfters arbeitet man bei Wein mit Deckungsaufschlägen etc. Und mir fällt dann halt oft auf, dass Gastronomen immer wieder dieselbe Kalkulation für Weine machen. Was es für mich unmöglich macht, öfters gute Weine zu trinken. Weil ich habe immer die Feststellung gemacht, wenn du im Restaurant bist und du hast selber ein bisschen Ahnung von Wein und du weißt jetzt beispielsweise, um bei dem Wein zu bleiben, der kostet jetzt 30, 32 Euro und die haben Rohaufschlag von 3,5, also das 3,5-fache, dann wären wir hier bei, keine Ahnung, 150, fast 200 Euro für die Flasche Wein, was denn schon heftig ist. Ich sage dann eigentlich, dann kaufe ich mir die und trinke die dann zu Hause bei meinem Essen manchmal. Außer man ist jetzt in die Serie-Runde, hat ein bestimmtes Erlebnis oder mir ist das egal irgendwie. Wie kalkuliert ihr, ohne jetzt da auf ein Thema zu kommen, in Grace habt ihr für jeden Wein die gleiche Kalkulation und Boris, sollten Gastronomen, was die Weinkalkulation aus deiner Sicht mal ein paar Sachen überdenken, um mehr Weine an den Gast zu bringen einfach.
Also du hast, das ist natürlich ein schwieriges Thema. Du musst es natürlich immer auch berechnen, in was für ein Restaurant du arbeitest, was für Kosten du hast. Wenn du ein Sommelier hast oder wenn du auch einen großen Laden hast, der sehr angesagt ist, du hast frische Tischdecken für jeden Gast, der kommt, musst nur eindecken, polieren. Das sind ja alles Kosten, ja. Und jetzt natürlich in so einem Haus jetzt, wo man arbeitet und wo natürlich auch noch alles bezahlt, Putzfrau, es muss ja alles irgendwie bezahlt werden. Und die Kalkulation vom Wein ist unterschiedlich. Im Einstiegsbereich kalkuliert man anders als die teuren Weine. Umso teurer sie werden, umso weniger sollte man eigentlich raufsetzen. Also man sagt so mal 2,5 mal 3 im Einstieg raufzusetzen und bei den.
Also bei Wein unter 10 Euro heißt
genau das? Genau so, ja, in dem Bereich. Und wenn es dann höher geht, also ich persönlich würde den Wein jetzt, wenn er 33, also das heißt vielleicht für die Gastronomie, wird er wahrscheinlich unter so 28 kosten. Würde man den wahrscheinlich für ja so 80 Euro verkaufen. Ja, du musst ja auch, das ist ein Warenbestand, den du hast im Keller, du musst, das sind ja Kosten, die du einfach zahlen musst. Und so ein Wein, das ist ein sehr spezieller Wein, finde ich. Das ist schwer zu verkaufen, davon hast du dann aber auch nur 6 Flaschen unten, sage ich mal. Ja. Und das musst du dem Gast empfehlen, weil die meisten werden diesen Wein nicht kennen.
Okay. Also, Boris, hast du denn Einfluss auf die Preise der Weinkarte bei den Gastronomen? Empfiehlst du denn, Mensch, mach doch mal ein bisschen preiswerter, dann verkauft er mehr? Oder sind die Gastronomen da beratungsresistent und sagen, nee, ich wie jetzt wie Ben, da hat er ja auch vollkommen recht. Ich weiß es ja, ich kann so also Kalkulationen, Miete, Gehälter, das wird ja alles nicht billiger, Strom etc.
Und sicherlich so haben Hotels, sage ich mal, müssen eine ganz andere Kalkulation an den Tag legen als, sage ich mal, ein selbstständiger Gastronom. Das ist ganz klar, dass im Hotel andere Preise aufgerufen werden müssen. Also das sehe ich auch so. Für die einzelnen Gastronomen sehe ich da andere Möglichkeiten, sich unterhalb der Hotelpreise zu bewegen. Ich gebe gerne Empfehlungen ab, was die Preise anbelangt. Es ist halt nur eine Empfehlung und die Gastronomen halten sich da nicht zwingend dran. Und ich habe auch schon jemanden durchaus verboten, den Wein über mich zu beziehen, weil er damit extrem übertrieben hat im Preissegment, wo ich diesen Wein überhaupt nicht gesehen habe.
Im Flaschen oder im offenen Bereich?
Im Flaschenweinbereich. Ich sag mal, tatsächlich ein Gastronom zahlt 4 Euro für einen Wein und nimmt dann auf der Weinkarte 42 Euro dafür. Das muss ich wirklich sagen, das ist unverschämt und da spiele ich halt auch nicht mit. Und wenn ich das mitbekomme, dann kriegt er diesen Wein nicht. Also ich meine, es ist auch ein Tick Schutz für den Gastronom, weil andere Gastronomen, die diesen Wein verkaufen, werden sicherlich höchstens die Hälfte davon für den Wein nehmen.
Und vor allen Dingen für den Winzer auch.
Ja. Ne? Das und da muss man, heutzutage ist ja das Internet überall möglich und jeder kann sich informieren. Und um da auch als Gastronom glaubwürdig weiterhin arbeiten zu können und auch den Gästen ein gutes Gefühl zu geben, sollten sie sich, sage ich mal, ihre Kalkulation ständig überdenken. Und man darf nicht vergessen, dass im Restaurant meistens mit einer Flasche Wein oder mit dem Weinverkauf auch immer eine Flasche Wasser einhergeht, was definitiv halt die Margen der Gastronomen auch nochmal extrem nach oben zieht. Weil jeder weiß mittlerweile, dass man im Restaurant kaum noch eine Flasche unter 4,50 Euro bekommt. Und wir wissen auch, was jeder privat für eine Flasche Wasser zu Hause bezahlt.
Also die Weinkalkulation und die Preisgestaltung ist, da hat Ben recht, ist ein schwieriges Thema und ich denke, da kann man auch ein armfüllendes Thema zu machen, um mal zu gucken, wie kriege ich eine gewisse Transparenz rein oder wie kann ich denn als Gast auch ein bisschen selber erkennen, werde ich jetzt, wie du so schön sagst, hier verarscht oder nicht verarscht. Ich sage ja immer, dass, wenn du keine Nachhaltigkeit schaffst, dann wirst du halt auch schnell wieder vom Markt weggespült werden. Das haben wir ja in der Gastronomie relativ häufig, dass der Wechsel relativ hoch und stark ist. Bevor wir jetzt zu unseren Fragen kommen, die wir immer wieder stellen, seid ihr denn digital aufgestellt? Also in der digitalen Welt des Weines, die wird ja auch immer stärker, dass man sich immer mehr informieren kann etc. und so weiter. Bist du denn jetzt als Sommelier vom Grand, so Boris abhängig? Kaufst du jetzt nur bei Boris oder würdest du jetzt auch sagen, du kaufst jetzt auch noch querbeet?
Ja, also ich habe schon ziemlich viele Lieferanten, muss ich ehrlich sagen, weil das natürlich bei so einer breit gefächerten Karte, die wir im Grace haben, das ist natürlich, das kann ein Lieferant nicht stemmen. Teilweise beziehe ich auch nur von einem Lieferant einen Wein, den er mitschickt. Das macht natürlich auch die Exklusivität aus in dem Laden. Aber es gibt so deine Lieblinge und das sind zwei, darunter ist Boris eigentlich mitführend und man sollte sich schon.
Warum, wenn ich noch ein bisschen persönlich fragen darf?
Das merkt man noch alleine schon bei uns im Gespräch. es geht ja alles immer so eine persönliche Ebene. Es ist wie beim Gast, es ist wie beim Verkaufen, wie bei allem. Ja? Also man geht lieber zum Kassierer an der Kasse, den du magst, der mal nett ist, dich anlächelt, anstatt zu einem anderen, der mal grimmig ist. Ja, und im Endeffekt geht der Verkauf, wie gesagt, immer über das Persönliche, über das persönliche Empfinden, die Lustigkeit, die Geselligkeit und und vor allen Dingen bei Boris ist es immer, den kann ich anrufen, wenn ich in irgendeiner Not stecke, Veranstaltung, Boris, ich habe vergessen, gestern Abend noch 10 Kisten Brunello Montalcino bestellen, Fresco Baldi und dann kommt Boris da selber privat angeheizt mit seinem Pickup und liefert die dann, ja.
Ja, aber das macht ja auch eine gute Dienstleistung.
Und das ist einfach, ist ja top, und er sagt, ja du, wichtig, was du verkaufst und den Rest schickst du morgen wieder zurück. Also das klappt super und
das nennt man dann so Win-Win-Prinzip so einfach.
Absolut, ne? Ja.
Super.
Das ist von daher ein Miteinander und ich sage mal, wir als Weinhändler wachsen ja auch an unseren Gastronomen. Auch Ben hat ja teilweise spannende Muster, die er sich besorgt, die wir mal probieren oder er mir eine Empfehlung ausspricht, wo wir natürlich, aber ich als Weinhändler natürlich auch immer wieder einen neuen Input bekomme und dadurch wachsen wir halt auch mit unseren Gastronomen.
Also ich wollte und ihr wachst mit euren Gastronomen, Boris. Ja. Ich wollte nur erzählen, dass ich auf eurer Weinkarte, ich habe zwei Weine dazu beigetragen. Einmal gegen Gies, wenn ich mich recht erinnere. Richtig, und ich glaube, ich war der Erste, der die Katui von Schneider vorgestellt hat.
Den hattest du damals auf Sylt entdeckt?
Dann hast du den gleich mit eingenommen. Und das finde ich ja schön, dass man halt auch offen ist für neue Impulse jenseits von irgendwelchen Eitelkeiten oder anderen Sachen etc. und so weiter, ja. So, jetzt haben wir sehr schön eigentlich immer wiederkehrende Fragen und wir verlinken die dann auch immer. Meistens wollen wir immer so ein Lieblingsrezept oder ein Lieblingscocktail oder Lieblingswein haben. Boris, Ben, würdest du jetzt raushauen, irgendwie, liebe Leute, liebe Gäste, rast los und kauft euch diese Flasche Wein und dann sag aber auch gleich den Preis dazu.
Ja, bei mir ist, sag ich mal, das immer auch sehr saison- oder jahreszeitenabhängig, welchen Wein ich gerne trinke. Ich grundsätzlich, einer meiner absoluten oder Lieblingsregionen im Weinbereich ist das Piemont und ich liebe Barbaresco und Barolo beim Rotwein. Und ich finde es spannend, durchaus ein Oldschool-Weingut, was mir super gefällt, ist die Familie Odero. Es ist ein Familienunternehmen oder Familienweingut, was es schon Jahrhunderte gibt, die sehr Oldschool arbeitet, wofür man sehr viel Zeit braucht, oder die Weine brauchen sehr viel Zeit, aber die bringen dann halt dementsprechend auch gereifte Weine auf den Markt. Und das ist eine Faszination, die mich berührt.
Die mich berührt, ist ein schönes Wort. Ja. Boris, wo kriege ich die zu kaufen? Also muss ich da ins Netz gehen oder gibt es
ausgesuchte Weinhändler? Bin ich auf, konnte ich dieses Weingut auch bei uns in der Firma, bei Firma Lehmann im Grunde einlisten. Ich bin durch Spiemann gefahren, habe die tatsächlich entdeckt, kennengelernt und kann dann quasi mein privates Vergnügen mit dem beruflichen verknüpfen und eben dieses Wohlwollen und Wissen natürlich dann weitergeben, eben auch hier in Berlin.
Also wo?
Bei der Firma Lehmann.
Horst bei der Lehmann. Firma Lehmann in den Getränkeläden sozusagen. Okay, das kann man doch sagen. Das ist kein Problem, Boris. Ben, und?
Ich würde mich auf den Rotwein auch festlegen. Und zwar mein Tipp.
Max, trinkst du mehr Rotwein oder mehr Weißwein?
Ich bin absoluter Rotweintrinker, definitiv. Obwohl ich Weißwein auch trinke. Das
ja,
ist schwierig.
Aber ich
bin abends eigentlich immer mit Rotwein ganz gerne beschäftigt.
Man schläft besser, habe ich mir sagen lassen.
Und man ist entspannter auch. Aus dem Libanon. Man kann es kaum glauben, aber das ist immer noch mein Lieblingsweingut, Chateau Moussa.
Aus dem Libanon, ja.
Wie existiert?
Also ja, Wahnsinn. Ich wiederhole es einfach nur, weil ich wäre jetzt ja, auf alles gekommen, nur nicht auf den
ja,
Libanon.
Ist, Gaston Hauchard hat in Bordeaux studiert vor 100 Jahren, ist dann ausgewandert ins Bekaa Valley in Libanon und hat da dieses Terroir gefunden, was es eigentlich was sensationell ist für die Trauben. Also das ist eine Mischung aus Cabernet, meistens Cabernet Sauvignon, Cinsault und Syrah, also ein bisschen Rhône, ein bisschen Bordeaux. Gibt's gereifte Sachen dabei, da zahlst du nicht viel für. Da zahlst du, sage ich mal, vergleichsweise zu Bordeaux, zahlst du da nichts. Also es kostet ungefähr ein 2004er oder wenn du noch ein 2000er findest, zahlt man da zwischen 40 Euro ungefähr oder 45 Euro. Und das ist absolut für einen gereiften Topwein. Und der hat eine Eleganz, der hat in der Blindverkostung in Frankreich die ganzen Top-Bordeaux teilweise geschlagen. Die Franzosen sind alle ausgerastet natürlich. Wie kann das sein, dass ein Libanese die Weine schlägt aus Frankreich? Aber der Winzer selber ist ein Franzosen. Jetzt sind es die beiden Söhne, die machen es weiter. Der eine lebt sogar in München. Absolutes Highlight. Also für Rotwein-Freaks.
Ich habe nur gehört, dass in Libanon die Rebstöcke streckenweise alle verbrannt, zerbombt oder keine Ahnung.
Da das Bekaa Valley ist eigentlich ziemlich heile geblieben.
Ja, okay.
Und die haben da extrem viele Jahrgänge also auf dem Weingut. Und ich glaube, Boris kennt den Wein auch.
Unglaubliche Jahrgangstiefe und auch noch zu bekommen auf dem Markt.
Das ist es eben. Und die sind auch international auf allen Weinkarten eigentlich. Wenn du merkst, ich denke mir immer so, wenn ich ein Chateau Moussa finde auf einer Karte, auf einer internationalen Weinkarte, denke ich mir immer, okay, der Sommelier, der hat
können wir alles, denn vielleicht auch richtig. Noch verlinken und dann unten. Wo kann ich den jetzt ordern, wenn ich den gerne
den
kaufen
möchte? Kann ich dir gerne den Lieferanten geben und den könnt ihr dann bei Caracas Weine, das ist in Karlsruhe,
Da kann man die bestellen,
die werden nach Hause geschickt. Die haben eben
Flaschenweise oder Kistenweise?
Flaschenweise.
Ach, sehr gut.
Also bei so Jahrgangstiefen brauchst du keine Kiste zu bestellen.
Okay, eine wiederkehrende Frage ist dann auch, gibt's denn für euch jetzt aktuell ein Lieblingsrestaurant, was ihr habt, national, international? Ich weiß, das ändert sich denn auch immer mal wieder. Man ist ja nicht so ein Dauergast. In der Corona-Zeit wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig, weil das eher dann so ein Takeaway-Restaurant. Aber würdest du sagen, das war so eine Erfahrung, die ich gemacht habe, die ruft mir immer noch im Kopf nach, Boris?
Ja, also international habe ich definitiv ein Restaurant, was ich absolut jederzeit gerne wieder besuchen wollen würde. Das ist das Franzen in Stockholm. Für mich bis jetzt einer der größten, tollsten, umfassendsten Restauranterlebnisse. Die hatten fast ein ganzes Jahr über geöffnet, weil die ja andere Bestimmungen im Corona-Bereich hatten als oder andere Wege beschritten haben als der Rest der EU. Und da war ich kurz vor dem ersten Corona war ich noch in Stockholm. Und das war das umfassendste Restauranterlebnis, was ich jemals hatte, sei es vom Reinkommen. Es war wie, also obwohl wir in Stockholm waren, hat man sich sofort zu Hause gefühlt. Es war ein rundum komplett sorglos Paket. Also sowas habe ich noch nie erlebt und ich war wirklich noch nie erlebt. Also
auch von der Qualität des Essens.
Von der Qualität des Essens.
Haben die Sterne jetzt irgendwie?
Ja, hat 3 Sterne.
Okay. Wo wir ansetzen.
Ist beim Best Chef Awards Nummer 1 2020 gewesen, spielt und 50 Best Restaurants unter den Top 20 mit und also vom wirklich Willkommen sein. durch dieses Restaurant liegt auf 3 Ebenen. Man wird tatsächlich reingeführt am Anfang in den höchsten Stock mit Terrasse, mit Ausblick über Stockholm. Es ist aber ein altes Haus, das heißt, es ist nicht zu vergleichen mit Hochhäusern. Stockholm ist relativ niedrig gebaut. Mhm. Und da kommt man in quasi wie in ein Wohnzimmer rein und da werden die ersten Petit Fours gereicht. Dann geht eine Klappe auf, da wird das komplette Menü in Stück nochmal. Das heißt, was gibt es für Austern? Es wird jede einzelne Zutat besprochen. Natürlich mit einem Gläschen Champagner, mit Petit Fours wieder dazu, also Amuse-Gueule. Und dann geht man in den Weinkeller und dann wird man zum Essensraum begleitet.
Boris, also, du kriegst jetzt schon wieder Gänsehaut, ja, wenn du davon berichtest.
Ja. Und das Essen, ich muss halt auch sagen, das ist einer der faszinierendsten, also rundum sorglos Paket. Ich bin auch Raucher, werden da herzlich willkommen geheißen. Man bekommt eine Zigarettenauswahl, man bekommt ein Jackett gereicht, wenn man auf die Terrasse zum Rauchen geht, wird wieder runter begleitet. Also wirklich wunderbare 6 Stunden, die ich in dem Restaurant verbrauche.
Es gibt ja so einen japanischen Ausspruch, der da heißt, wer aufs Detail nicht achtet, verliert den Blick fürs Ganze. Ja. Und so wie du davon berichtest, jetzt einfach auch nochmal für mich, es gibt schon unglaubliche Profis, die eine hohe Fachkompetenz haben. Aber diese Fachkompetenz gepaart mit Spirit, mit Emotionen, also du kriegst ja, wenn du nicht als Headquarter, irgendwie als CEO dieses Spirit dein Mitarbeiter mitvermittelst und nicht nur, dass der Koch gut ist, sondern es muss ja, wie du sagst, alles drumherum stimmen, das ist schon ganz großes Kino. Ne? Das muss
man sagen. Und da hatte ich halt auch eine Idee noch zum Wein, zu einem Gang und es war überhaupt keine Frage, dass ich den glasweise auch nochmal trinken durfte dazu, weil ich noch eine andere Idee zu der Begleitung hatte, mit dem Sommelier mich unterhalten konnte und der meinte, natürlich, super Idee, mache ich. Und das ist, was ich
liebe. Zu wie vielen Leuten warst du da, Boris?
Wir waren zu zweit. Ich mit meiner.
Willst du uns jetzt nicht verraten, wie hoch die Rechnung war, vermute ich mal?
Schweden ist sehr preisintensiv. Also ich bin mit 2 Personen mit 2.000 Euro quasi rausgegangen. 1.000 Euro.
Das muss man dann aber auch da auch in Deutschland wahrscheinlich für 3 Sterne
kriegen. Ja. Ben, also bei mir ist es ja so, dass ich immer ganz gerne, also da muss alles stimmen. Also vom Flair, von der Musik, vom Style, vom Essen, ja, und dann noch natürlich, dass dann noch natürlich einer meiner Freunde dann noch arbeitet. Einer meiner sehr guten Freunde, das ist in Oslo, im Ling Ling, im Hakkasan, direkt am Hafen. Und wenn ich da bin, dann ist es für mich so Heaven. Sehr das schön. Das ist wirklich, da setzt du dich hin und dann ist auch der Restaurantleiter, das was mal auch mein Freund ist, der kümmert sich dann direkt natürlich, wenn ich komme aus Berlin, das ist immer gegenseitig, wenn er nach Berlin kommt, bin ich bei ihm die ganze Zeit um ihn herum und wenn ich nach Oslo komme, und dann gibt's ein, ich muss gar nicht sagen, ich nehme, guck mir auch nicht die Karte an. Ich krieg dann einfach ein Menü, ein 5-Gänge-Menü und er erzählt mir was. In dem Fall
vermutlich ein asiatisches Menü,
Ben. Asiatisch, das ist alles Asian Fusion auch. Ja,
aber die sind Asian Fusion Hakkasan auch.
Ja, ne? Asian Fusion Hakkasan, ja.
Genau. Aber Schwerpunkt eigentlich in der Küche irgendwie, dass man das sagt, eher thailändisch.
Der Koch kommt aus, ist jetzt aus Indonesien, aus Singapur und der ist ja schon ziemlich lange da und die Küche ändert sich jetzt nicht unbedingt sehr viel. Es gibt immer wieder mal ein neues Gericht auf der Karte, aber das Essen ist immer on point, also wirklich top. Die Weinbegleitung, da bin ich ein bisschen mit ihm, da rede ich davor ein bisschen mit ihm, aber er kommt erstmal immer mit einer Magnum-Flasche Champagner, kommt von alleine.
Sehr guter Einstieg.
Das ist immer gut, auch zu zweit. Und da gehe ich immer mit einem riesigen Blechchen raus.
Das sehr ist schön. So mein. Das hört sich auch gut an, weil man damals ist. Jetzt waren wir ja 2-mal in Skandinavien. Ne? Irgendwie scheint schon gut zu funktionieren. Ich war letztens auch in Kopenhagen mal, irgendwie Dänemark. Da habe ich auch echt irgendwie sensationell gut gegessen. Das muss ich auch mal sagen. Irgendwie. Jetzt unabhängig davon, jetzt ohne Namen zu sagen, auch die Frage hört man dazu. Habt ihr so ein Erlebnis gehabt, was jetzt nicht zu eurem Besten, sondern eher so ein bisschen ein schlechtes Erlebnis, wo du darüber berichten kannst, so sollte man Dienstleistung, Essen, atmosphärisch nicht zelebrieren irgendwie? Oder ja.
Boris? Ja, gibt natürlich leider, also in der Regel, sage ich mal, reserviere ich schon und gehe sehr zielgerichtet in die Gastronomie essen. Aber es gibt halt leider oder diese Erfahrungen, die schlecht sind, beruhen meistens darauf, dass ich da mich vorher nicht mit großartig beschäftigt habe. Und dann passiert es, dass ich einen Wein im Winter bei 35 Grad serviert bekomme, was ich furchtbar finde. Wo ich nach einer halben, dreiviertel Stunde meine Rechnung nicht bezahlen durfte. Das sind eigentlich eher so, es gibt diverse
so wiederkehrende
Sachen, sag ich mal, die Gastronomen vielleicht abstellen sollten. Also sei es von einer, auch im Sommer ein warmes Bier zu bekommen, ist eine Katastrophe. Dann biete ich lieber etwas an, was wirklich kalt ist, wenn schon gewünscht oder explizit darauf hingewiesen wird, ich möchte gerne ein kaltes Bier haben. Dann, also ich, das sind Kleinigkeiten.
In Italien kriegt man die Gläser noch eisgekühlt. Ja. Ich liebe das auch sehr, sehr, sehr.
Und bei den Speisen gibt es natürlich, musste ich quer, also nicht nur in Berlin, auf der ganzen Welt auch schon viele Rückschläge einstecken. Es passiert halt immer wieder, wo es leider nicht passt. Und es,
okay, dann frage ich mal den Ben jetzt nicht nach unbedingt dein schlechtestes Erlebnis, kriege ich mit, weil das, da hat ja Boris recht, weil das verteilt sich denn manchmal, dann hat man da ein Erlebnis. Aber gibt's denn sowas für dich, Ben, wo du sagst, wenn ich in der Gastronomie essen gehe, das ist ein No-Go? Also wo du sagen würdest, wenn das eintritt, dann könnte ich eigentlich schon auch wieder aufstehen und gehen irgendwie, oder kann man das nicht?
Da gibt es mehrere Punkte, aber ich bin ja in Berlin da schon ziemlich robust geworden, weil so oft gehe ich jetzt dadurch, dass ich arbeite 5 Tage die Woche und dann bin ich auch ganz froh, wenn ich auch mal mit zu Hause bin, Sonntag und Montag, und dann mit meinen Kindern Zeit verbringe. Und dann koche ich ja lieber ganz gerne zu Hause mit Musik und entspanne mich da. Aber es gibt mehrere Punkte. Ja klar, was Boris schon gesagt hat, das sind mehrere Punkte, die sich läppern. Ja, also es ist natürlich nur nicht vorgekommen bis jetzt, dass ich gegangen bin. Aber es gab schon öfter, dass ich mich beschwert habe. Wie gesagt, das dreckige Teller, das finde ich immer, das geht gar nicht. Da geht mir der Appetit drauf. Oder wenn du so ein bisschen Dreck wo du merkst, es ist nicht richtig sauber gemacht worden. Oder Lippenstift am Glas, das geht gar nicht. Das ist leider Gottes, passiert sehr oft noch in Berlin. Also wir haben in Berlin einen Überschuss an Gastronomie, ja, und dadurch wird natürlich auch die Qualität der Mitarbeiter. Und meistens ist es so, du hast einen Topladen, gehst da voller Vorfreude hin und dann sparen die Leute in ihren Servicekräften. Und die Servicekräfte
sind. Manchmal bekommen sie auch keine. Also sowas zumindest 2019. Also Fachpersonal zu bekommen,
das ist der Markt reguliert so ein bisschen. Du musst natürlich aufpassen als Restaurant, dass du nicht zu teuer bist. Da musst du natürlich gucken mit dem Preis, dass du gutes Personal kriegst. Die meisten, die gut sind, sind weg und die haben ihr Gehalt und die sind, aber das ist es eben. Und Berlin ist, was das betrifft, da gibt es, wie gesagt, was ich ganz am Anfang gesagt habe, es gibt wirklich gute Restaurants, aber die sind dann wirklich die kennt man alle und da geht man dann hin. Aber auch da kann man auch mal einen Fehltritt haben, ja. Das kann überall passieren. Also es kann auch, ja, deswegen probiert man eben auf den Gast ein. Also wenn sowas bei uns passiert, dann bin ich immer auf Alarmsirene, renne zum Gast und probiere, dass da alles irgendwie perfekt funktioniert. Und dann gibt's auch mal eine Flasche aufs Haus. Ja, also jetzt keine Teuerung, aber so, das ist so, wenn dann ein Gläschen Champagner, tut mir leid, das ist gerade zu voll bei uns. Ja, und das ist, da kommen alle Leute auch natürlich auf einmal. Das ist ja das Gesetz, ganz klassisch. Und dann wollen sie alle zur gleichen Zeit essen, ja.
Ja, also bei mir ist es immer so, Ben, ich habe immer so ein Ding, also manchmal gehe ich ins Restaurant und ich habe echt Hunger. Ja, also das passiert ja schon mal, also nicht im Sterne-Restaurant, da esse ich dann wahrscheinlich schon haben vorher, aber manchmal habe ich echt Hunger und wenn du dann im vollen Laden bist und irgendwie fragst, wann kommt denn das Essen? Und dann kommt dann so eine Antwort wie gleich oder bald, was immer eine Zeitschwelle zwischen 5 Minuten oder einer Stunde ist, dann kann ich dann manchmal auch leicht nervös werden. Wobei ich jetzt sagen muss, wir haben ja auch Hörer über den Grenzen von Berlin hinaus und jetzt haben wir schon so ein bisschen Berlin so ein bisschen angeteasert. Also ich als Berliner kann jetzt mal wirklich eins sagen, ja. Also Berlin vor 15, 20 Jahren, ich überspitze es mal, da konnte man kaum Zitronengas kaufen. Also was jetzt sich hier in den letzten 15 Jahren gastronomisch in Berlin entwickelt hat, sucht in Deutschland seinesgleichen. Ich sag das jetzt mal, also sogar Europa, würdest du jetzt sagen. Also in welcher Geschwindigkeit, ob die jetzt inflationär verteilt worden sind, kann ich gar nicht sagen. Aber in welcher Geschwindigkeit wir hier Michelin-Sterne in Berlin bekommen haben, vom ein bis sogar drei Sterne inzwischen irgendwie.
Ich glaube am meisten, ne? Wir haben die meisten Restaurants
ja, mit Michelin-Sternen. In Deutschland haben wir die meisten Michelin-Sterne und das war vor 10 Jahren undenkbar. Da hätte ich dir gesagt, du kannst ja alles machen, aber nicht, dass wir die meisten Michelin-Sterne haben irgendwie oder so. Ja,
so ist das. Spannend. Berlin ist so spannend und zum Glück kommen immer wieder neue Sachen auf. Also da, ja. Also gerade die Gastro-Szene hat sich dermaßen top entwickelt und es macht wirklich Spaß und jeder findet für seinen Geldbeutel oder für sein Verlangen und sein Gefühl einen richtigen Laden. Das kann man wirklich für Berlin wirklich, ist outstanding, das ist fast nirgends oder nur in großen Städten wie wahrscheinlich London oder Paris dann möglich, für jeden Gusto etwas zu finden.
Ja, da kannst du aber auch nicht jede Woche essen gehen.
Ja, und Berlin ist dann wieder arm und sexy in dem Bereich. Ja.
Wir haben heute, ich denke, wir haben heute ein bisschen über Wein gesprochen, natürlich längst nicht in der Tiefe, längst nicht über bestimmte Rebsorten, weil man muss dann, wenn man über Wein redet, wahrscheinlich, wie Boris sagt, immer testen, testen, kosten, kosten, was wir analog hier gleich mal tun werden, ja. Es war trotzdem spannend und ich will da nochmal zurückkommen, weil es denn auch schon immer ein bisschen Lifestyle ist. Ich hoffe jetzt auch in der Situation, dass wir jetzt irgendwann, ohne jetzt politisch jetzt darauf einzugehen, das Thema Corona durch haben und dann hatten wir das im Eingang, das heißt testen, 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 dass wir alle zusammen irgendwann vielleicht sogar im Sommer wieder auf der Terrasse sitzen können mit Freunden und Menschen, die wir lieben und schätzen und dann dementsprechend gute Weine verzehren können. Boris, Ben, ich danke euch, war echt inspirierend und dementsprechend Salut. Bis zum nächsten Mal.